Bei mir war es halt so verrückt, weil ganz wenig Leute nur wussten, dass ich überhaupt irgendwas habe. Und ich habe ja nie Haare verloren, ich habe nie krank ausgesehen. Ich hatte ganz eigenartige Situationen, wo Leute zu mir gesagt, Mensch, Maja, dich habe ich jetzt länger nicht gesehen. Was ist im Urlaub? Du siehst ja aus wie das blühende Leben. Mhm. Und so ein total nett gemeinter Satz hat mir so ein Messer reingerammt. Ich war so zerstört wegen diesem Satz, der total nett gemeint war, aber mich hat es total fertig gemacht.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse,
Paul
und Hajo Schumacher.
Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los.
Ja, und heute geht's los mit einer ganz besonderen Person. Hallo, liebe Maja Singh.
Hallo.
Du erzähltest mir gerade, wenn dich ein bestimmter Mediziner auf der Straße sieht, dann brüllt er, Sie sind ein Wunder, Sie sind ein Wunder. Um ehrlich zu sein, das hat mir noch nie jemand hinterhergerufen. Warum bist du ein Wunder?
Ja, krass, oder? Wo man sich so karrieretechnisch entwickeln kann. Da habe ich so viel in der Musikbranche mir alle Beine ausgerissen und dann werde ich ein medizinisches Wunder. Hätte ich auch nicht gedacht. Das Wunder an mir, außer den ganzen anderen Sachen, die da noch beteiligt sind, ist eine ganz bestimmte Zellfusion, ein genetischer Fehler, der bei mir Krebs verursacht hat.
Und kannst du das irgendwie für Laien wie mich beschreiben, was da fehlläuft?
Ja, also im Prinzip, um es ganz einfach auszudrücken, ist es ein Fehler im Zellprogramm. Also irgendwie aufgrund von Alter oder irgendwelchen Einflüssen, warum genau, weiß man nicht, ist eben das Zellprogramm aus dem Tritt gekommen und zwei Zellen, die nicht zusammengehören, verbinden sich und dementsprechend wächst was, in dem Fall ein Tumor. Und ja, das ist so ganz einfach erklärt mein Wunder.
Und das passiert wirklich nur, oder soweit man weiß, bei nicht so ganz vielen Menschen, weil, und das ist das Spannende an deiner Geschichte, das musste erstmal rausgefunden werden. Das hat ja niemand so auf dem Zettel.
Ja.
Und dann hat man noch mehr von deiner Sorte gesucht. Und keine gefunden.
So ist es.
Bring da mal Ordnung rein.
Also es gibt bestimmt weltweit natürlich ein paar Menschen, die das auch haben, aber in Deutschland gibt es halt nur irgendwie, weiß nicht, 3, 4, 5 oder so. Ich kenne die jetzt nicht persönlich, aber es ist eben eine ganz bestimmte ein ganz bestimmter Zellfehler, der zutage kam, weil eben meine DNA dann analysiert wurde. Und es gibt natürlich Zellfehler, wo die Mediziner sagen, scheiße, Pech gehabt, können wir nichts machen. Und das Coole, was es dann bei mir jetzt zu diesem Wunder macht, ist eben, dass es genau auf diesen Zellfehler ein Medikament gibt. Damals, wo ich damit begonnen habe, war das noch ein Studienmedikament. Und ich bin Studienpatientin geworden, Studienpatientin 1, und die bin ich immer noch, und mir ist nicht bekannt, dass da auch noch andere Nummern sich rumtreiben. Also ich bin immerhin immerhin in meiner Studie die Nummer 1.
Aber das ist ja ein gigantischer Zufall.
Ja.
Dass du diesen Defekt, diesen sehr, sehr seltenen Defekt hast und es dafür ausgerechnet ein Medikament, also irgendein Zeug gab. Warum wird das entwickelt, wenn es diesen Zellfehler gar nicht oder fast nicht gibt?
Oh, das darfst du mich jetzt nicht fragen. Also in der Pharmaforschung bin ich jetzt nicht. Es ist aber schon so, dass die Firma, die das herstellt, sich, glaube ich, schon auch ein bisschen ärgert, weil sowas kostet natürlich viel Geld und dann gibt es gar nicht viele Leute, wo das wirklich einsetzbar ist. Mittlerweile ist mein Medikament zugelassen, also ich müsste gar nicht mehr in der Studie sein. Aber ich bin ein Fan der Wissenschaft und mir würde was fehlen, wenn ich meine Professoren nicht sehen würde. Und ich mag auch diesen regelmäßigen Check-up. Insofern habe ich einfach gesagt, ich bleibe dabei.
Also du wirst weiter quasi untersucht, beobachtet.
Ja.
Du wirst weiter deine eigene Studie.
Ja, ich bin mein eigenes wissenschaftliches Projekt und habe definitiv die Leidenschaft für die Wissenschaft entdeckt.
So, jetzt haben wir so viele Cliffs gehängt. Jetzt musst du endlich mal erzählen, Musik. Du bist Musikerin, Pro- Produzentin, was ist man sonst noch, Komponistin.
Ja.
Und hast mit unter anderem, zum Beispiel fällt mir gerade ein, Christina Stürmer gearbeitet.
Ja.
Mögen nicht alle, hat aber eine riesengroße Fangemeinde.
Ja.
Und Musik ist deins. Du hast, also wie ich auch, du hast keinen anständigen Beruf gelernt, sondern bist so fahrendes Volk, so ein bisschen so.
Anständig.
Ja.
Ja, ich habe Musik studiert, also immerhin. Und auch einen Abschluss gemacht.
Bist
und
du Diplom-Musikerin? Nee,
ich habe in Amerika studiert, am Berklee College of Music, was auch so recht bekannt ist. Und der Abschluss heißt Professional Music. Und als ich da fertig war, bin ich zurück nach Deutschland gekommen. Und dann habe ich aber gleich erstmal einen Plattenvertrag und mich eine Single veröffentlicht, die dann schnell herausgestellt hat, dass das gar nicht das ist, was ich möchte. Und dann habe ich eine Single veröffentlicht, die beeinflusst hat, aber wie auch immer. Ich habe mich dann für den...
Ganz kurz, wie hieß das Stück?
Prinzessin.
Prinzessin, ja. Von Maya Singh.
Ja.
Ja.
Wer kennt Prinzessin, das nicht? Ich baue dir ein Schloss. Prinzessin.
Prinzessin, ja. Von Maya Singh.
Ja.
Ja.
Wer kennt Prinzessin, das nicht? Ich baue dir ein Schloss mit goldenen Dächern. Ja, und so weiter. Mhm. Genau. Und dann habe ich mich entschieden, im Hintergrund zu arbeiten, weil ich auf dieses Künstlersein da vorne rumhampeln und so, das war nicht so.
Nee,
weit.
Bühne?
Nee.
Wird man nicht Künstler oder Musiker, weil man auf die Bühne will?
Nö, es gibt ja viele Leute, die im Hintergrund arbeiten, den Produzenten okay. Kennt ja keiner und gerade so Songwriter und so, da hat man ja so ein bisschen Aufmerksamkeit, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da dauernd im Rampenlicht stehen muss, gar nicht.
Du bist Freiberuflerin.
Ja, ja, klar.
So wie ich auch.
Ja.
Meine Frau Suse zum Beispiel auch.
Ja.
Das heißt, das Leben mit Unsicherheit ist dir bekannt.
Ja.
Ich kenne viele Menschen, die sagen, ich würde das nicht aushalten, wenn ich nicht jeden Monat oder so ein festes Geld bekomme.
Ja.
Wolltest du das immer?
Ich habe mir da nicht so Gedanken drüber gemacht.
Okay.
Ich stelle aber fest, dass dieses Gewöhntsein an Unsicherheit mir bei meiner Krebserkrankung unglaublich geholfen hat.
Danke für die Überleitung, wäre
ja
sonst meine gewesen. Nein, aber ich glaube
bitte
tatsächlich, dass das ein,
ja, klar,
dass das übt.
Natürlich.
Ja.
Natürlich. Es klingt so doof, ja. Ich will auch nicht klingen, als wäre ich jetzt alt und weise und würde zurückschauen und alles erklären können. Aber ich denke, dass dieses mit Unsicherheit umgehen können, gleichzeitig auch so intuitiv seinen Weg gehen. Und auch wenn alle sagen, du spinnst. Natürlich haben Leute damals, wo ich jung war, gesagt habe, ich komme aus einer Familie, wo alle ganz unmusikalisch sind. Mein Papa konnte nicht mal alle meine Entchen singen. Und ich dann so, ja, ich schreibt Lieder, seit ich 8 bin, ja, und ich mache Musik. Da haben natürlich auch alle gesagt, so ein Quatsch. Und bei meiner Krebserkrankung war es so ähnlich. Meine Prognose war sehr, sehr schlecht. Ich hatte eine kleine Tochter, die war damals 5. Und ich habe so gesagt, nee, mein Weg ist da nicht zu Ende. Und natürlich fanden die mich alle erstmal ein bisschen schräg, weil ich das auch zu meinen Professoren gesagt habe, die dann so dachten, wie ist denn die so drauf? Aber natürlich dieses Üben, dass ich meinen Weg gehe, genau weiß, was ich will, das hat mir da geholfen, absolut, also klar.
So, jetzt sind, ja, wir wieder von der Kunst zurück.
Ach so.
Beim Krebs. Nee, gar kein Problem, wollte ich auch hin. Also du bist eine perfekte Interviewpartnerin, du rennst schon vorweg.
Okay.
Das ist, nee, wenn man eine so selten danach suchen, du gehst zum Arzt und hast, und es wird Krebs diagnostiziert, oder wie war das bei dir?
Oh Gott, jetzt musst du dich auf ein langes Gespräch mit mir einstellen. Bei mir war es erstmal eine...
Diagnostiziert, oder wie war das bei dir?
Oh Gott, jetzt musst du dich auf ein langes Gespräch mit mir einstellen. Bei mir war es erstmal eine Fehldiagnose. Dann haben die Ärzte, die das rausgefunden haben, die sind halb in Ohnmacht gefallen, weil die dachten, sie sollen nach was ganz anderem suchen. Dann... konnte das Labor das ewig nicht einordnen, weil das so selten war und die haben sich unglaublich schwer getan, rauszufinden, was das überhaupt ist. Und dann hat zum Glück irgendein schlauer Mensch gesagt, wir analysieren die DNA Und da kam dann quasi die Wurzel des Unglücks sozusagen zutage und man hat gesehen, ach so, da ist ja ein Fehler im Zellprogramm und dann trara, da haben wir ja hier ein Studienmedikament.
Aber mal andersrum, du hast Glück gehabt, es ist gefunden worden. Ja. Es hätte auch sehr gut sein können, Fehldiagnose, irgendwie schwierig oder so, dass du anders auf jeden Fall weiterhin falsch diagnostiziert worden wärest.
Ja, klar.
War das ein Glücksfall, dass das gefunden wurde oder ein Zufall?
Na, Zufall, was ist schon Zufall? Man könnte sagen, es war Schicksal, was auch immer es war. Natürlich war es viel Glück, aber es war auch hauptsächlich mit meinem Mann, der die alle gegrillt hat und gesagt hat, man muss jetzt das und das machen und so. Und der ist natürlich auch kein Mediziner, der ist auch in der Musikbranche. Aber wäre der nicht so, ja, auf Englisch würde man sagen, a pain in the ass gewesen, dann
Nervensäge.
Ja, wären wir da nicht vorangekommen. Ist so. Und ja.
Interessanter Punkt habe ich jetzt häufiger gehört. Partner, Partnerinnen spielen eine extrem wichtige Rolle. Also die einen gehen so offenbar irgendwie in die innere Emigration und sagen, will ich nicht so, lass ich mal lieber. Und die anderen entwickeln oder haben schon länger so einen Kampfgeist und sagen, so, jetzt wollen wir aber mal, ne, mal sehen. Du hast das zweite Modell zum Glück erwischt.
Ja, ja.
Aber das hat dir schon auch geholfen.
Na klar. Mein Mann hat mir mein Leben gerettet. Also.
Wusstest du das vorher, dass er so sein würde? Ja. Oder hat er sich in dieser Situation überraschend hervorgetan? Weiß man ja manchmal
vorher nicht.
Nein,
natürlich, wir sind beide hochenergetische Menschen. Der hätte mich jetzt gewundert, wenn er das anders gemacht hätte. Aber natürlich war es toll, dass es auch geklappt hat. Ja? Es gibt ja auch Leute, die sich einsetzen und dann klappt es nicht. Also das war schon alles sehr, sehr dramatisch und nächste Woche jährt sich mein Jahrestag, an dem ich meine Tablette angefangen habe. Und ich weiß noch, dass wirklich ein Tag, bevor ich diese erste Tablette genommen habe, ich nehme ja nur früh und abend eine Tablette und das war's.
Eine rote oder eine blaue?
Eine weiße. aber einen Tag vorher wurde Chemo und Bestrahlung abgesagt und rückblickend ist es natürlich krass, weil das hätten die einfach so gemacht, weil ihnen nichts anderes eingefallen wäre oder ist.
Was wäre denn, hätte Fahrradkette, aber was wäre passiert, wenn du einfach so das normale Chemo- und Bestrahlungsprogramm bekommen hättest?
Naja.
Dann hätte ich mir eine andere Interviewpartnerin
suchen können. Ja, ich wollte gerade sagen, dann würde ich jetzt hier nicht sitzen.
Dann wärst du tot.
Ja.
Einfach, um es einmal auszusprechen.
Ja.
Und ich finde, das hat schon, also bei mir, irgendwo kribbelt es überall, so bei mir, es ist schon ein komisches Gefühl.
So ist es besser.
Hat das dein Verhältnis zum Leben verändert?
Klar, natürlich, ja.
Okay, nächste Frage. Ne, du wachst viel bewusster auf und machst jetzt Flohsamen übers Müsli und...
Naja, also ich war schon immer jemand, ich konnte schon immer gut im Jetzt sein, ich war schon immer ein Öko, ich war schon immer sehr dankbar, ich wusste schon, dass mein Leben gesegnet ist mit tollen Menschen, tollen Momenten, ich habe an verschiedenen Orten gelebt, das habe ich schon alles auch gefeiert, ohne dass ich jetzt eine Krebserkrankung hatte. Aber wenn man so mit dem eigenen Tod konfrontiert ist und auch noch dann halt ein Kind hat, was noch klein ist und so, das verändert natürlich ganz, ganz viel. Ich bin definitiv radikaler geworden. Ich sage jetzt, das Wort klingt so ein bisschen doof, aber ich merke viel eher, welche Menschen tun mir gut, mit welchen muss ich mich gar nicht aufhalten. Ich bin viel, ich bin schon noch mehr da, wo ich jetzt bin. Also, ja.
Also wenn du merkst, Menschen tun dir nicht gut, dann kriegen die auch keine zweite oder dritte Chance, dann komm Haken dran und tschüss.
Ja, klar.
Wie stehst du so zum Tod? Also wir hatten neulich ein paar Bestatterinnen hier zum Beispiel, die in einer ganz bezaubernden Art und Weise über dieses Abschied nehmen und ist ja ein Tabuthema, ne? Und da stellte ich mir so die Frage, wie stehe ich eigentlich zu dem? Also Wer ist das? Ist das dieser Typ mit der Sense, mit dieser schwarzen Kapuze? Oder ist das vielleicht derselbe, der auch der Schöpfer ist? Also ich habe mir für mich selber festgestellt, ich habe das immer, ich verdränge das, obwohl es eine ganze Reihe Todesfälle in meiner Familie gab oder vielleicht auch deswegen. Hast du mit dem Toten Dialog oder hat der für dich eine Form, eine Person oder ist er einfach nur schwarz?
Wenn, dann ist er eher hell. Also mein Papa ist vor 2 Jahren gestorben und den habe ich begleitet, bis er dann gegangen ist und wir haben da sehr offen drüber gesprochen und mein Papa ist ja der Inder bei uns in der Familie und er hat dann auch uns genaue Instruktionen gegeben mit seiner Reinkarnation und so. Das fand ich eigentlich auch eine interessante Herangehensweise. Da habe ich mich noch nicht so sortiert, ob ich das dann auch so aufnehme, aber ich muss schon sagen, dass ich mich jetzt erstmal so aufs Leben fokussiere, weil ich für mich ist es sehr weit weg. Also ich werde steinalt und ich habe jetzt keine Angst vorm Tod, aber ich beschäftige mich jetzt nicht mit dem Thema momentan.
Ich glaube, der Tod hat auch so ein bisschen Angst davor, dich zu holen, weil er weiß genau, dem gibt es erstmal zumindest mal eine Debatte. Also einen Tag bevor Chemobestrahlung beginnen sollten, gab es die weiße Pille.
Ja.
Was passiert dann? Ich frage deswegen so doof, weil ich mir das nicht vorstellen kann. Merkst du davon irgendwas?
Ja, also ich habe schon Nebenwirkungen. Bisschen. Die sind aber halt vernachlässigbar im Vergleich zu erstens mal im Vergleich zu dem Tod und im Vergleich zu anderen Behandlungsmethoden. Aber ich merke natürlich schon, dass ich bin jetzt kein Hochleistungssportler, ja, also ja. Aber es geht, bei mir war es halt so verrückt, weil ganz wenig Leute nur wussten, dass ich überhaupt irgendwas habe und ich habe ja nie Haare verloren, ich habe nie krank ausgesehen, ich hatte ganz eigenartige Situationen, wo Leute zu mir gesagt, Mensch Maja, dich habe ich jetzt länger nicht gesehen, warst du im Urlaub, du siehst ja aus wie das blühende Leben und so ein total nett gemeinter Satz hat mir so ein Messer reingerammt. Ich war so zerstört wegen diesem Satz, der total nett gemeint war, aber mich hat es total fertig gemacht.
Das Interessante an dieser weißen Pille ist ja, die ist quasi nur, oder die funktioniert nur bei dir und bei ganz wenigen anderen.
Ja.
Das heißt, du bist ja gleichzeitig das Versuchskaninchen. Ja. Das normalerweise unter allen möglichen Sicherheitsvorkehrungen oder sonst wie gehalten wird, in Käfigen vielleicht. Was ist das für ein Gefühl, so ein Experimentierwesen zu sein?
Eine weiße Maus.
Das wäre nur das Letzte, was mir zu dir einfallen würde, aber okay.
Ja, ich habe die weiße Maus total in mein Leben gelassen, ja. Ich habe das dann schon angenommen, auch die Challenge, sage ich jetzt mal. Ich habe natürlich mir Gedanken rund um die Optimierung dieses wissenschaftlichen Projektes gemacht, was nun mal ich selber bin. Und habe, wie gesagt, ich habe schon immer gesund gegessen und so, aber habe das versucht zu optimieren, tut es auch immer noch. Ich faste regelmäßig, ich beschäftige mich mit den neuesten Erkenntnissen in der Krebsforschung. Das ist natürlich schon was auf einmal ein riesengroßes Ding in meinem Leben ist. Also ich bin schon Teil des Tages damit beschäftigt, mit meinem wissenschaftlichen Projekt, was da Maja heißt. Ich stehe auf und meditiere erstmal und mach Intervallfasten. Ich fange dann erst um 11 an zu essen. Vorher mache ich Ölziehen.
Wie lange ist die Pause?
16 Stunden esse ich nicht und 8 schon.
Also 16, 8.
Genau, so was ja auch ganz viele machen. Ja. Genau. Und das mache ich halt, weil man weiß, dass die Autophagie, also die Zellreinigung, ungefähr 14 Stunden braucht im Körper. Da hat man noch ein bisschen Puffer. Da achte ich total drauf auf ganz viele Dinge. Ich trinke keinen Alkohol oder ja, zweimal im Jahr vielleicht. Aber ja, ich bin da schon ganz schön strikt.
Also für die Studienexperten, die dich da quasi in der Mangel haben, eigentlich ideal, ne?
Naja, die sagen ja immer, ich sage ja immer zu meinen Studienpatienten, zu meinen Studienprofessoren, wir müssten eigentlich die Dokumentation genauer machen, weil ich immer sage, natürlich wird die Tablette bei jemandem, der Rotwein säuft und Schweinebraten isst, anders, also rein wissenschaftlich gesehen, anders ausgehen als jetzt bei mir. Aber da lassen die sich nicht so wirklich drauf ein, aber ich mach das halt. Also, aber die kennen mich ja. Ich meine, die diskutieren, da müssen immer mit mir diskutieren.
Und hauen die sich schon in die Büsche, wenn die wissen, dass du kommst? So, oh nee, heute fühle ich mich nicht so, habe ich frei. Maja kommt.
Nein, ich glaube, es ist genau andersrum. Die freuen sich immer alle sehr.
Nee, du bist schon auch, ich sag mal, engagiert, neugierig, diskussionsfreudig.
Ja.
Also ich glaube, deine Studienprofessoren, die müssen schon auch ziemlich genau begründen, was sie da tun, oder?
Ja, mich interessiert, es geht ja auch um mein Leben. Ist ja nicht irgendwie so, dass ich irgendein abstrakter Fall bin. Ich bin ja mein eigener Fall, ja. Und ich will natürlich, dass meine Lebensqualität gut ist und ich will fröhlich sein und Spaß haben am Leben. Ich will auch arbeiten und noch was lernen und was verändern und ich will eine gute Partnerin für meinen Mann sein und eine super tolle Mutter für mein Kind.
Wie hast du dein Kind mitgenommen? Ich frage das als Vater und ich weiß es von anderen Fällen. Manche sagen, wow, erst ab einem bestimmten Alter überhaupt einweihen. Ist das vielleicht zu viel für die? Wie habt ihr das geregelt?
Ja, also das ist, stimmt, das ist nicht so ein einfaches Thema. Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich jetzt nicht in Tränen ausbreche, weil das ist natürlich immer so, wenn man über seine Kinder dann in dem Zusammenhang spricht, wird's, also über mich kann ich da gut Auskunft geben. Sie war 5 damals. Das ist so ein Alter, wo man natürlich abwägen muss, wie genau spricht man jetzt darüber. Das Gute ist, dass meine Tochter dann sehr schnell so die mit diesen Namen von meinen Professoren, die wusste dann, ach Mama geht zu Professor so und so und so. Mittlerweile kannte die auch alle persönlich und deswegen war das eher so, es hat sich eher so an Leute so angedockt. Mhm. Und ich glaube jetzt nicht, dass sie totale Angst um mich hatte. Mittlerweile weiß sie, ich beschäftige mich damit mit Dingen und ach Mama wieder mit ihrem Fasten und jetzt fastest du schon wieder, hat sie letzte Woche gesagt. Aber sie kennt sich auch total aus.
Wie alt kennt, ist sie jetzt?
10.
Okay.
Kennt Fastenforscher, weiß, wer Professor Longo ist, kennt Professor Michalsen, war auch bei einem Videodreh dabei für mein Projekt Celebration. Da hat sie Kamera gemacht und Fotos gemacht und könnte wahrscheinlich die meisten Fragen, die so Standardprogramm sind, auch selber schon beantworten. Also die kennt sich da aus.
Also du hast es richtig gemacht, würdest
ich du weiß nicht,
im Nachhinein
ich,
sagen?
Ja, keine Ahnung, ich habe es richtig gemacht.
Du siehst ja, ob es Folgen gab, die du nicht wolltest. Und die Tatsache, dass sie jetzt so mitmacht, ist, glaube ich, also besser geht's nicht.
Ja, aber vielleicht kommt sie irgendwann in 10 Jahren um die Ecke und hat doch noch irgendeinen Schaden. Ich weiß es nicht.
Also damit, egal ob du jetzt Studienkaninchen bist oder was auch immer.
Es kommt eh.
In dem Moment, wo die Kinder irgendwann mal, so ihre ersten Krisen haben und ihre erste Therapie oder ihr erstes Coaching machen, rate mal, was da meistens rauskommt.
Ja, alles falsch.
Nee, entweder Mama oder Papa.
Ja.
Einer von beiden oder beide sind sowieso an dem ganzen Elend schuld. Und dann braucht es nochmal eine halbe Generation, dann geht es wieder um Dankbarkeit und Verzeihen und so Zeug.
Ja.
Das nochmal wegatmen. Celebration.
Ja.
Was ist das?
Ja, ich habe ich habe ein Projekt gestartet, das heißt Celebration. Eigentlich wollte ich ja gar nichts anfangen mit meinem ganzen mit meiner Gesundheitsgeschichte. Aber mein Studienprofessor hat immer gesagt, Frau Singh, Sie diskutieren so viel mit mir, dann machen Sie doch irgendwas. Und dann habe ich so gesagt, was soll ich denn machen? Dann hat er immer gesagt, dem rede ich Englisch, der hat immer gesagt, don't write another boring cancer book. Nobody wants to read that. Und ich so, ach, ist ja witzig, okay. Und dann hat er immer gesagt, do something entertaining. Dann habe ich gesagt, was zum Teufel soll ich denn entertaining damit machen? Das ist doch Quatsch. Und dann habe ich gefastet. Und dann hatte ich ein Fastenhigh, da habe ich 10 Tage gefastet, weiß ich noch gut. Und dann ist mir so die Idee gekommen, Und dann habe ich so ein bisschen konzipiert und so. Im Endeffekt geht es bei Celebration um Empowerment. Es geht viel um mein neues Hobby, die Wissenschaft. Ich interviewe Wissenschaftler wie im Professor Sehuli zum Thema personalisierte Medizin oder Professor Michalsen zum Thema Ernährung, Fasten und so. Und dann wird noch ein bisschen gekocht und das Wichtige ist eben, dass ich sage, okay, man kann krank und glücklich sein. Das schließt sich nicht aus. Da wo ich herkomme in Bayern, sagt man ja auch immer so, ja, gell, servus und so und Hauptsache gesund bleiben und so. Und da muss ich sagen, das ist überhaupt nicht mehr so mein Vibe. Also man kann gesund sein und total schlecht drauf, absolut, aber man kann auch krank sein und echt in seiner Mitte und glücklich. Das vergessen einfach viele und ja, darum geht's, dass man einfach so Hoffnung und auch Informationen unter die Leute bringt.
Fällt mir der Shane McGowan-Film ein, wo er wirklich wie so ein Häufchen am Ende seines Lebens so im Rollstuhl hängt und man sieht, war vielleicht doch ein bisschen viel mit der Sauferei und allem anderen. Und der aber genau dafür steht oder stand, was du gerade gesagt hast, nämlich, der war alles andere als gesund und war trotzdem, hatte man den Eindruck, so bei sich.
Ja.
Das, da hast du, fühlst du dich gesund jetzt in diesem Moment?
Hier, jetzt? Hier. Ja, ich bin ja auch gesund.
Naja, du hast dieses Gen-Dings da.
Ja gut, aber es ist ja ausgehebelt. Ich habe ja klar, aber, heute Morgen meine Tablette genommen.
Aber das ist jetzt kein Grund, sich krank zu fühlen.
Nein, natürlich nicht. Naja, genau.
Aber das ist eine Entscheidung.
Ja klar, es ist eine Entscheidung. Alles im Leben ist eine Entscheidung.
Naja, du könntest dich krank fühlen mit diesem Ding. Ja, aber tust
will ich
du
aber
nicht.
Celebration,
du nennst es Projekt.
Ja.
An wen richtet sich das? Also bist du Influencerin?
Oh Gott, ich bin ja schon uralt. Ich finde diesen Ausdruck ganz schrecklich natürlich, wie alle meiner Generation. Keine Ahnung. Ich möchte einfach ein bisschen positive Vibes unter die Leute bringen. Ich weiß, dass viele Angehörige sich verloren fühlen, dass viele, die eine Diagnose bekommen, erstmal gar nicht wissen, das ist ja so viel auch, was da auf einen einprasselt und dass man sich erstmal sortieren muss. Und Celebration will einfach so ein paar Anstöße geben. Guck mal, du kannst hier was verändern, du kannst meditieren, du kannst eine Atemübung machen, du kannst dir Brokkolisuppe machen, du kannst ein Lied singen oder du kannst dich damit beschäftigen, was die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse sind. Ein Potpourri rund um das Thema Krebs.
An die Brokkolisuppe würde ich jetzt als letztes rangehen. Sind da so...
Ja, im Brokkoli ist Sulforaphan
drin. Die freien Radikale einfangen. Ist in Brokkoli irgendwas Gesundes drin?
Ja, im Brokkoli ist Sulforaphan drin. Das ist ganz, ganz wichtig. Also
ist echt vom Fach.
Man muss, wenn du kein Brocken oder zerkleinern, machst du ja doch irgendwann mal was mit Brokkoli. Wenn du ihn zubereitest, solltest du ihn erst schneiden oder hacken oder zerkleinern, dann liegen lassen. 30 Minuten, dann entwickelt sich dieser Stoff, der eben so...
Ach, der ist nicht von Anfang an drin,
nee,
der bildet sich.
Der bildet sich und der ist antikarzinogen und dann haust du den Brokkoli rein und bist auf der sicheren Seite und am besten machst du es täglich.
Okay, alles klar, ich werde es ab sofort in meinen Speiseplan, ich werde den Rotwein jetzt durch Brokkoli, wie heißt das Zeug, was da drin ist?
Sulforaphan.
Klar. Ja. Wer kennt es nicht? Was ich unbedingt mit dir noch machen wollte, und da entkommst du mir nicht.
Oh, das klingt ja interessant.
Naja, du hast eine ganze Reihe von Künstlern in der Mache, / gehabt.
Ja.
Die, ich würde mal sagen, das Land, vielleicht sogar ganze Familien polarisieren. Also ich nenne mal Namen, ich nenne mal Matthias Reim, ich nenne mal, was haben wir hier, Vicky Leandros, was haben wir hier noch Schönes, Howard Carpendale hattest du glaube ich mal, Adoro, Gitte Henning, Patrick Lindner, boah, Dorfrocker, das ist ja schon ewig her.
Ja.
Ja, also sehr deutsch.
Ja.
Manchmal auch ein bisschen schlagerig.
Ja, ja, klar, Schlager. DJ Ötzi habe ich auch gemacht. Ja.
DJ Ötzi.
Ja.
Und da kommen dann so Bildungsbürger und sagen, das Da singt ja niemand Italienisch, oder?
Oh, mein Mann hat ganz viel Gianna Nannini-Platten produziert.
Nicht wahr?
Also Italienisch, da habe ich sogar Background gesungen, obwohl mein R gar nicht rollt, aber hat keiner gemerkt auf der Aufnahme, ja.
Äußere dich bitte zu deinen Künstlern. Weil der, wie gesagt, der kleine Bildungsbürger in mir fängt ja dann erstmal an zu sagen, hä, Matthias Reim? Ne? Und in dem Moment, wo verdammt ich lieb dich läuft, brüllen dann aber trotzdem alle mit. Ne?
Ja, also
man will das aber nicht so zulassen. Also
ich bin ja nicht, ich bin ja nicht in der Klassik unterwegs, sondern ich schreibe Songs und Texte eben für U-Musik, wie man das so schön sagt. Und mir macht es Spaß und da ist es ja oft so, dass die Plattenfirma sagt, so, wir brauchen jetzt, ich kann mich erinnern, bei DJ Ötzi zum Beispiel, da hat mich Dieter Falk angerufen, der ein guter Freund von mir ist, und hat gesagt, jetzt will die Plattenfirma, will da jetzt noch ein Lied und er will aber irgendwas mit Engel und was sollen wir da jetzt machen, mir fällt nichts ein und so. Das sind ja oft auch Situationen, wo es relativ vorgegeben auch schon ist. Also ich bin es gewöhnt, dass mich einer anruft und sagt, schreib mal schnell ein Lied über einen Engel, aber wir brauchen es morgen früh, ja. Also, und dann muss mir halt das einfallen und das kann ich halt und das ist halt mein Beruf, so wie andere Leute halt Brötchen backen. Also ist halt so.
So läuft das also in dieser Musikbranche. Wir brauchen was mit Engel bis morgen früh und dann kommt Text Friseuse Maya und macht das mal eben.
Ja, das ist, ich habe oft so Fälle, wo, oder ganz klassischer Fall, die Plattenfirma findet das Lied gut, aber irgendwas ist doof, dann schmeißen sie den Text nochmal um, dann kriege ich das MP3 mit la 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 und dann soll ich hier irgendwie in einer Nacht irgendwie einen Text da drauf machen, der aber ganz anders ist und bloß nicht dies und das. Ich kann mich noch erinnern, wo ich mit dem Prinzen gearbeitet habe, saß ich mit Tobias Künzel im Studio von Musti. Und dann haben wir da irgendwie so gebrainstormt, was könnte man da jetzt in dem Text haben. Dann habe ich so, ja, dann machen wir doch an die Silbe, dann machen wir es mit Fahrrad. Und dann schaut mich Tobias ganz entsetzt an und sagt so, Fahrrad geht nicht, das ist schon weg. Darüber gibt es schon ein Lied. Und ich so, wie, Fahrrad geht nicht. Ja, das Wort Fahrrad ist schon weg. So wie dann eben bei Ötzi, jetzt, da, wenn ja. Das Wort halt einmal im Titel ist, dann ist es halt weg. Und für Mireille Mathieu, lustigerweise, fällt mir gerade ein, war es auch so, da war auch der Song gestanden und sie wollten einen neuen Text und dann dachte ich so, naja, Mireille ist immer halt französisch, dann haben die gesagt, nee, die ganzen französischen Titel sind schon weg. Du musst was anderes machen. Dann habe ich so gesagt, was soll ich ein anderes machen? Ja, und am Ende hieß es irgendwie Die Brücke in Venedig. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Lied hieß. Aber ja,
Die Brücken von Avignon.
Naja, das genau. Die ganzen anderen Brücken in Frankreich waren halt schon weg. Und dann muss man halt andere Brücken ausgraben. Und die sind dann halt in Venedig. Whatever. Ich müsste selber nachschauen.
Maffay hat bestimmt noch eine über. Ich meine, wenn man 7 hat, dann kann man mal eine abgeben. Ja. Aber was geht dann, also das finde ich jetzt einfach auch so von Textmensch zu Textmensch spannend. Jetzt schickt dir jemand so ein Lalala MP3 und sagt bis morgen früh, ne? Aber Croissant, Fahrrad und Kreuzworträtsel dürfen auf gar keinen Fall vorkommen als Begriff. Wie gehst du vor? Kannst du dich dann
also
an den Schreibtisch
setzen? Also das ist schon mal gut, wenn sie sagen, was nicht drin vorkommen soll. Okay. Dann mache ich mir so ein, ich nenne es ein Wortfeld. Dann entweder ich schlage dann schnell 3 Themen vor. Also die Brücke von Venedig, der Turm in Istanbul und das Haus in Bayern, ja, und dann sage ich, was triggert dich mehr und dann sagt die Person vielleicht irgendwas oder halt auch nicht und dann überlege ich mir, aha, was ist denn das für ein Haus in Bayern, was ist denn da für ein Wetter, liegt da Schnee, ist da eine Blumenwiese, was könnte da alles vorkommen, kommt da irgendeiner vorbei, hat es was mit Liebe zu tun, ist es eher ein Lied über, keine Ahnung, da muss man es halt irgendwie einkreisen. Und dann braucht man eine Zeile und dann kommt aber das, was die meisten nicht können und ich kann es sehr gut. dann musst du natürlich genau auf die Silben der Melodie passen.
Mhm. Gut, das hast du ja nun studiert.
Ja, naja, das habe ich eigentlich nicht studiert. Ich habe Jazzgitarre studiert, aber ich kann das. Also ich kann super gut so texten, dass keine einzige Silbe verändert ist, weil dann kriegt der Produzent und der Künstler wieder die Krise, wenn auf einmal die Melodie anders fällt.
Und wenn du diese Assoziationsgeschichten machst, also Haus in Bayern, Wetter, hat das Geranienkästen oder ist das vielleicht Bauhaus oder so,
genau.
Hast du eine Software? Also es gibt ja so Kreativität, so Assoziationssoftwaren oder malst du das auf oder wie funktioniert der kreative Prozess?
Ah, das ist eigentlich immer ein bisschen anders, kommt auch ein bisschen drauf an. Kommt auch auf die Musik dann drauf an. Das ist immer anders.
Immer anders.
Könnte ich jetzt gar nicht so sagen. Also
was ich spannend finde, ist, kannst du dann, wenn du weißt, du hast jetzt noch 12 Stunden,
ja.
Könnte man als Druck bezeichnen.
Ja.
Empfindest du nicht so?
Doch, aber ich kann das.
Und wenn dir nichts einfällt?
Mir fällt immer was ein.
Ich wusste, dass du das sagst. Weil mir geht's ganz genauso. Und kannst du irgendwie beschreiben, was in deinem Kopf passiert? Hast du dann so eine Art Autopilot? Also, weil du es schon so häufig gemacht hast? Oder ist das so immer wieder völlig neu, als ob du zum ersten Mal so eine einsame Insel betrittst, die du erkundest mit so einem ganz naiven Blick?
Ja. Eher Zweiteres. Es ist auch so, ich finde auch, man muss jedem Lied wieder so begegnen, wie ich jedem Menschen begegne, der neu in mein Leben tritt. Ich kann nicht sagen, ach, der ist so wie Person XY. Ist ja immer wieder, also ich versuche schon unvoreingenommen frisch daran zu gehen.
Hast du überlegt, deine Krebsgeschichte musikalisch zu verarbeiten? Als Rockoper?
Also ich habe ein Lied über meinen Tod geschrieben.
Mhm.
Ja, insofern habe ich, ja.
Zum Schluss. und das.
Irgendwann nehme ich es mal auf, ja.
Ach so, das gibt es noch gar nicht. Das ist geheim noch.
Ja, ich habe es halt für mich aufgenommen, aber.
Traurig oder fröhlich?
Fröhlich jetzt nicht unbedingt.
Eine Überraschung.
Ich würde eher nachdenklich sagen.
Als wir uns kennenlernten im legendären YesCon-Bus, also es gibt diese wunderbare Organisation Yes We Cancer, für die Maja übrigens auch als, wie soll man sagen, als Botschafterin, als Galionsfigur unterwegs ist. Wir haben im Herbst 2023 eine Tour hier in Berlin gemacht zu verschiedenen Instituten, Professoren, Einrichtungen, wo halt gegen Krebs geforscht, gekämpft wird. Da standest du auf im Bus, nachdem du mir das Mikrofon freundlich entrissen hast und hattest einen Appell, den ich sehr beeindruckend fand, weil wir in Deutschland sind ja mit unseren Daten jetzt nicht so wahnsinnig freigebig und personalisierte Medizin, das klingt ja erstmal ganz toll, aber man könnte ja auch sagen, eieieiei, das ist ja auch schon wieder so eine Kontrollgeschichte, ne? Wenn jeder seine eigene Medizin kriegt, da weiß ich ja ganz viel über den. Und du hast für so eine Datengroßzügigkeit gesprochen. Und zwar sehr kurz, aber auch sehr eindringlich. Was hast du gelernt durch deine Krankheit über den Umgang mit Daten, Informationen?
Also erstmal freue ich mich, dass mein Appell so hängen geblieben ist bei dir. Es gibt ja viele Leute, die dir irgendwas erzählen. Da freue ich mich, dass genau meins hängen geblieben ist. Ich glaube, dass vor allem bei so Fällen wie bei mir einfach total wichtig ist, dass man als Patient entscheiden kann, ich möchte jetzt hier von gewissen Datenschutzsachen befreit werden, damit ich ganz schnell die passende Studie zum Beispiel finde. Da geht es jetzt auch darum, dass man eben eine Plattform aufbaut, wo die Menschen schneller an Studien kommen, weil theoretisch wäre es ja auch möglich, dass meine auch mit der Post schicken und meine läuft und ich könnte trotzdem teilnehmen, obwohl ich hier bin, weil Tabletten kann man ja auch mit der Post schicken und meine Wert. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der geändert werden muss, wenn der Patient also sagt, ich möchte das aufheben, dass er das auch kann, weil das kann er momentan nicht so ganz einfach. Und der Patient also sagt, ich möchte das aufheben, dass er das auch kann, weil das kann er momentan nicht so ganz einfach. Und wie gesagt, wenn ich nicht so einen verrückten Mann an meiner Seite hätte, dann wären wir nicht so schnell auch in diese Studie geraten. Und ich weiß, ich saß selber wirklich am Telefon und habe Leute angerufen und habe gesagt, ich möchte Studienpatientin werden. Wir waren knapp davor, nach Frankreich auszuwandern, weil da gab es schon eine Studie für meinen Fall. Und
deswegen wäret ihr fast ausgewandert?
Ja.
Mal ganz praktisch. Ich habe jetzt auch diesen ganz seltenen Gendefekt, den du hast. Ich weiß aber nicht, dass es dich gibt. Wie würde das heute in Deutschland eigentlich aussehen? Also ich gehe jetzt meinetwegen hier in die Charité, da sitzen die Leute, die das rausfinden könnten. Würden die automatisch zwischen dir und mir einen Link herstellen? Ich bin meinetwegen, keine Ahnung, oder du bist in einer anderen Stadt, in München, ich in Berlin.
Ja, zu mir als Patient meinst du jetzt?
Naja, also wüsste die forschende Medizin, dass es dich gibt? Du bist jetzt Studie Nummer 1 oder Studienkandidatin Nummer 1. Was ich nur meine, ist, verhindert der Datenschutz, dass unser beider Krankengeschichten zusammengepackt werden, dass ich also meinetwegen von den Erfahrungen, die mit dir gemacht wurden, mit dem Medikament,
ach so,
profitiere? Oder sagt der Datenschutz, nee, da müssen wir aber erstmal.
Das ist jetzt aber eine komplizierte Frage, lieber Hajo. Ich denke mal, jetzt kommt noch ein anderer Punkt dazu. Du darfst ja nicht vergessen, die Studie wird ja von dem Pharmahersteller gemacht. Wenn jetzt also die eine Firma die Tablette entwickelt und ich weiß, in meinem Fall gibt es auch noch eine andere Firma, die auch in die Richtung entwickelt. Wenn jetzt also die eine Person bei der einen Studie von dem Pharmahersteller landet und die andere bei der anderen, dann rufen sich ja nicht die Pharma-Heinis an und sagen, lass mal auf ein Bier gehen und unsere Daten austauschen. Also weiß ich jetzt nicht. Klar, wenn es die gleiche Studie ist.
Ja, das
dann,
ist eh klar.
Ja,
aber gibt es einen Pool? Gibt es einen Informationspool in Deutschland, Europa, sonst wo, wo alle diese seltenen Diagnosen zusammengefasst werden? Oder ist das Zufall, wenn
das
sie
das weiß ich
dann
nicht.
Treffen?
Das musst du mal deine anderen Spezialisten fragen, die du triffst. Weil
Vielen
das
Dank.
Kann ich so nicht beantworten.
Weil du
ich
hilfst
weiß,
ja anderen Menschen mit
ja,
dem,
ja,
was du
ja,
machst.
Ja, ja, ja. Aber nur im Rahmen meiner Studie, so wie, also das ist jetzt echt, das ist aber jetzt schon fast eine politische Frage, die du da stellst. Super interessant, wenn du es rausgefunden hast, sag's mir Bescheid. Ja.
I let you know.
Ich bin ja in der Studie geblieben, weil ich gesagt habe, ich möchte natürlich, dass meine Daten gesammelt werden. Ich möchte, dass anderen Leuten geholfen wird. Insofern fände ich das natürlich toll, ja, das ist ja der ganze Sinn der Sache auch.
Ja, aber ich
inwieweit,
weiß von Fällen, dass der Datenschutz verhindert.
Ja, ich weiß.
Es sind ja auch sensible Daten.
Ja, ne? Natürlich.
Und wenn es so schwierig ist, wie du erklärst, dass man überhaupt erstmal sich quasi selber freigibt, ohne überhaupt jemand anders zu beeinträchtigen. Also da ist auf jeden Fall noch eine Menge zu tun. Ich bin mir sicher, dass Thorsten Schlomm dazu eine Menge erzählen
Thorsten
kann.
Ja, Thorsten Schlomm kennt sich da aus, das weiß ich, auch von seinem Vortrag, der sollte das mal erklären und dann ruft ihr mich an und erklärt es mir auch nochmal, damit
so
ich es auch kapiert habe.
Sieht es aus. Was ich von dir jetzt noch brauche, ist, du darfst ja aussuchen, was es für eine Playlist ist. Entweder so eine Playlist für Menschen, die gerade mit Krebs kämpfen. Hattest du so eine Durchhalte, keine Ahnung, gute Laune, Self-Empowerment Playlist? Was funktioniert da bei dir?
Also, das ist jetzt eine ganz vielleicht unerwartete Antwort, aber ich höre selten Musik, außer ich arbeite an Musik.
Ach komm.
Ich liebe wirklich die Stille. Bei mir zu Hause läuft eigentlich keine Musik.
Nicht wahr?
Ja. Also bei uns zu Hause, mein Mann ist Produzent und wir müssen dann immer halt 3 Wochen lang das gleiche Lied anhören und sind dann alle schon gerädert. Aber wir würden nie auf die Idee kommen, privat jetzt irgendwie Musik aufzulegen.
Ach Quatsch.
Also selten.
Ja, schon klar. Erwarten natürlich alle Leute, wenn die zu euch
kommen. Nee, also ich kann es nicht haben. So Musik im Hintergrund kriegt
Kram.
Den Vogel. Also das mag ich überhaupt nicht. Ich lege mir schon mal ganz gezielt was auf oder so. Aber dann höre ich es mir auch an. Und dann,
Du redest mit einem Menschen, der 2 Rap-sozialisierte Söhne großgezogen hat und die Stille, die du jetzt gerade hier im ehemaligen Kinderzimmer empfindest, ja, die war nicht immer. Also ich habe alles mithören dürfen, was es in den letzten 20 Jahren so an Rumsbums so zu bieten gab.
Ja.
Du guckst mich mit einem gewissen Mitgefühl an.
Ja.
Kannst du zu Rap irgendwas sagen? Ist dir egal, ne?
Triggert mich jetzt nicht so. Aber ich bin auch, ich weiß auch nicht, ich glaube, wenn man in unserer Branche so querbeet arbeitet und so, irgendwann hat man überhaupt gar keine, wie soll ich jetzt sagen, es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber mir ist es eigentlich wurscht, ja. Ich höre, wenn ich dann was höre, Bach genauso gern wie jetzt irgendwie, ich weiß nicht, also mir ist, ja. Ich bin da irgendwie.
Ich finde es. Wiederum mit meiner Situation zu vergleichen, ich habe zu Texten interessanterweise auch ein sehr funktionales Verhältnis.
Klar.
Also wenn ich einen Text lese, dann gucke ich immer so genau und sage, nee, der Satz gehört doch irgendwie zwei Absätze weiter nach vorne oder der hat da überhaupt nichts zu suchen. Also ich gucke eher nach so Konstruktionsmängeln, sage ich
klar.
mal. Also wie Autoingenieure wahrscheinlich auch nicht vernünftig auf dem Auto gucken können.
Genau.
Was heißt vernünftig? Also
ja, und unbefangen. So ist das bei uns auch, weil wenn irgendwas Neues rauskommt und ich und mein Mann sitzen um 11 Uhr früh an unserem Müsli und essen und dann sagt er, hast du schon das und das gehört? Dann wird ja nicht gesagt, das ist aber ein tolles Lied, sondern mein Mann sagt dann, also wie die das gemischt haben, ich verstehe das überhaupt nicht. Warum haben die denn da die Snare? Was ist denn das? Und hast du gehört, die haben da jetzt den Jupiter 8 drin? Und dann wird so gehen wir da ran. Wir sagen ja nicht, das ist aber jetzt ein schönes Lied, ich musste weinen, ja. sondern, und ich sage dann so, Himmel hilf, also was soll denn die Zeile? Das geht ja gar nicht. Und so, das wird dann auseinandergepflückt und dann hat sich der Fall. Und dann kommt das Nächste, also... Das ist bei uns schon halt,
Mann, ich dachte, ich kriege jetzt eine exklusive Beratung, was so in diesem Jahr so abgeht und gut, okay, Haken dran. noch einmal zum besseren Verständnis. Jeden Morgen eine weiße Pille und dann geht's dir gut.
Ja, und am Abend.
Und am Abend auch.
Ja.
Und das ist jetzt Teil deines Lebens, das bleibt jetzt auch immer so.
Ja, bis ich in die Kiste steige, nehme ich diese Tablette und ich muss halt hoffen, dass meine Zellen nicht
verrückt
mutieren, dass ich irgendwann, man könnte theoretisch resistent werden, deswegen achte ich eben so darauf, was ich mache und tue, damit ich gesund bleibe.
Was hast du hier so, hast du noch irgendwas so für die nächsten Jahre dir vorgenommen? Hat sich deine Bucketlist verändert?
Ja, ich wenn ich das jetzt erzähle, dann schaust du mich wahrscheinlich riesig groß an. Bildung.
Die ganze Zeit.
Ich habe tatsächlich jetzt was ganz anderes angefangen. Ich mache eine Ausbildung noch zusätzlich. Ich werde Stillberaterin und hänge jetzt ganz viel mit Kinderkrankenschwestern und
Still
Hebammen
im Sinne von
Laktationsberaterin.
Okay, ja. Nein.
Das ist ein Thema, was mich lange beschäftigt hat schon. Ich habe selber lange gestillt und stillen ist ja auch Krebsvorsorge, Prävention und wollte das schon lange machen und dann kam mir meine Erkrankung dazwischen und jetzt mache ich eine Ausbildung. Ich denke auch, ich werde die Prüfung bestehen. Und schreibe gerade eine Facharbeit zum Thema Langzeitstillen und habe meine ersten Praktika absolviert und feiere das total, weil ich es mega spannend finde. Ich habe mich lange mit dem Ende des Lebens beschäftigt und jetzt gehe ich ganz an den Anfang.
Großartig.
Ja.
Nur so, also ich frage für einen Freund, Langzeitstillen heißt bis zum Erreichen des 18. Lebensjahres? Oder?
Nein, es ist interessant, dass du gleich die richtige Frage stellst. Die Definition von Langzeitstillen ist nämlich gar nicht eindeutig definiert. Ich habe sie jetzt für meine Arbeit als alles ab 2 Jahren definiert.
Also alles über
genau. Die WHO empfiehlt ja 2 Jahre stillen, also 6 Monate vollstillen, 2 Jahre stillen und darüber hinaus. Und die Stillrate in Deutschland ist leider sehr, sehr schlecht. Wir sind auf dem letzten Platz gelandet. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Aber ja.
Ich habe mal gelernt, dass diese Trockenmilchindustrie irgendwie alles Mögliche veranstaltet, führt jetzt ein bisschen weg, aber interessiert mich trotzdem. Und dass zum Beispiel insbesondere in Afrika, wo nicht immer garantiert ist, dass du sauberes, also wirklich sauberes Wasser hast,
ja.
Für Säuglinge natürlich nochmal ein bisschen heikler,
ja.
Dass das eigentlich erstens kostenmäßig was ganz anderes ist, weil die Mutter ja die natürliche Nahrung quasi bei sich hat und zweitens die Sterblichkeit dadurch nicht gesenkt wird.
Nein, also das ist wirklich, da müssen wir noch mal eine eigene Sendung dann machen, wenn ich meine Prüfung bestanden habe. Also Es ist ganz, ganz schlimm. Firmen wie, ich darf es verraten, ja, Nestle, es wundert uns nicht, sind in Afrika ganz aktiv und natürlich ist es eine Riesengefahr und da sind ganz, ganz, ganz viele Säuglinge verstorben, weil eben die Pränahrung mit dreckigem Wasser angerührt wird. Den Müttern wird suggeriert, dass sie nicht genügend Milch haben, was natürlich totaler Quatsch ist. Und das ist wirklich ein Verbrechen, das kann man nicht anders sagen. Aber es ist halt eine krasse Lobby, da ist ein Haufen Kohle im Spiel und auch wenn du hier in Deutschland, müssen wir gar nicht nach Afrika gehen, mal in einen Laden gehst, wo sowas verkauft wird, du wirst erschlagen von diesen Gängen voller Säuglingsnahrung.
Also jetzt so der klassische Drogeriemarkt.
Ja, ja, die ja eigentlich überflüssig ist, weil ja jede Frau einfach stillen kann und da ist es wohl temperiert, kommt aus dem Busen raus und ist du sauber. Tust deinem Kind, ja, du tust deinem Kind was Gutes, gesundheitlich, ja, und dir selber auch, und da gibt's, ach, das ist, führt weit, da müssen wir nochmal,
machen wir eine Sondersendung.
Machen wir eine Sondersendung, ja, übers Stillen.
Bevor du die letzte Frage kriegst, die Suse immer stellt, ganz kurz noch, mich guckt die ganze Zeit John Lennon an von deinem T-Shirt.
Ach ja.
Musst du erstmal selber nachgucken. Ja, mich guckt ja, er so direkt an. Warum John Lennon? Ist das jetzt, hast du einfach eins gegriffen oder ist es ein, bedeutet es dir was?
Also John Lennon bedeutet mir ganz viel. Ich liebe John Lennon. Ich hatte auch mal eine meditative Reise, wo ich John Lennon getroffen habe und ihn geküsst habe.
Und küsst er gut?
Ja, das war ganz gut. Doch.
Was hat Yoko Ono gesagt?
Yoko Ono war nicht dabei. Ich glaube, die wäre damit fein. Ich glaube, so ein Musikerkuss kann man schon mal, könnte man ja auch unter inspirativ abbuchen. Das glaube ich ist schon okay. Ja, also John Lennon ist für mich wichtig. Die Beatles waren für mich wichtig. Ich war unglaublicher Beatles-Fan, bin es noch, seit ich 6 oder 7 bin, höre ich die Beatles. Und John Lennon ist einfach, der gehört zu mir, aber du hast recht, mir ist gar nicht aufgefallen, dass ich das T-Shirt heute anhabe. Mein Diplom, wo ich studiert habe oder meinen Abschluss gemacht habe, hat mir David Bowie überreicht und der hat lustigerweise in der Rede über John Lennon geredet. Das fällt mir jetzt dazu ein.
Wieso hat dir David Bowie dein Diplom überreicht? Mir hat das irgend so ein langweiliger Professor überreicht.
Naja, ich, wie immer im Leben hatte ich Glück und da war halt in dem Abschluss Jörg mit seinen 2 verschieden farbigen Augen und hat dann über seine Beziehung zu John Lennon geredet.
Ich bin neidisch. Ich möchte auch, dass David Bowie mir irgendwas überreicht, aber jetzt ist es zu spät. Er hat jetzt hier um die Ecke gewohnt in der Hauptstraße, ja, mit Iggy Pop und hat es zum Glück überlebt.
Ja.
Das war auch nicht immer klar. Liebe Maya, ich habe echt viel gelernt.
Schön.
Von dir.
Cool.
Was macht dir Mut?
Ich selbst mache mir Mut.
Wow. Wir haben diese Frage, glaube ich, jetzt 800 Mal gestellt und die Antwort hatten wir noch nicht.
Na, siehst du mal.
Wow. Das lassen wir jetzt einfach so stehen. Maya Singh. Und falls ihr irgendwo noch das Lied Prinzessin findet, kaufen.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns. Und auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Ein Podcast von Funke.